Gott ist groß und Gott tut Wunder. So, das Lied hat super gepasst zu unserem Thema von heute. Ich habe kurzfristig erfahren, dass der Prediger heute nicht kommen wird und ich habe mich entschieden einzuspringen. Es ist keine leichte Entscheidung gewesen. Ich habe das. Zuerst habe ich mit Silivan gehandelt und er hat gesagt, er hat Dienst. Dann habe ich mir gedacht, okay, wir hatten einen Rumäne eingeladen hier, einen Rumäne, dann soll ein Rumäne auch predigen. Deswegen habe ich nicht mehr weiter gefragt. Ja, und ich habe mir gedacht, was könnte ich heute der Gemeinde als Botschaft bringen. Und nach viel Überlegen ist mir so im Sinn gekommen das Buch Jona. Ich denke, von klein auf, jeder von uns kennt die Jonas Geschichte. Ich kann mich ganz gut erinnern, wie ich meine Oma dazu aufgefordert habe, immer wieder mir die Geschichte vom Jona und vom Sodom und Gomorra mir zu erzählen. Und als ich dann gewachsen war, groß war, sie hat mir gesagt, du Schlingel, immer wenn draußen gedonnert hat und ein schweres Wetter draußen war, hast du mich aufgefordert, eine von den zwei Geschichten dir zu erzählen. Ich weiß es nicht, warum ich das getan habe. Aber das hat mich fasziniert. Und ich war immer in zwei Richtungen gespalten. Hier eines, auf einer Seite denke ich an Jona und Prophet Gottes, ein Auserwählter Gottes für einen Auftrag, der so ungehorsam war. Und auf der anderen Seite denke ich, wie groß Gott ist und wie Gott das Wunder tut, dass er die große Stadt Ninive trotz allem errettet. Wir werden heute ein bisschen einiges austauschen aus diesem Buch. Dieses Buch stand wahrscheinlich am heftigsten unter Beschuss der Bibelkritiker und Bibelgegner. Wegen der übernatürlichen Erzählungen wurde mit dem Spott nicht gespart. Dieses Buch wurde sehr kontroversieller Diskussionen ausgesetzt. Von Atheisten und Naturwissenschaftlern bis hin zum liberalen Theologen, von denen man das Wort Theo gutes Gewissens abziehen könnte. Jesus Christus selbst hat einige Male aus dem Alten Testament zitiert oder er hat auch Bezug genommen auf gewissen Ereignissen, um den Menschen zu deuten, was in Zukunft in eine ähnliche Art und Weise geschehen wird. Zum Beispiel hat er den Jüngern gesagt, dass am Ende der Zeiten so sein wird wie in der Zeit Noah. Oder, ganz, ganz wichtig für uns heute, und warum ich so fest daran glaube, an dieses Buch, ist, dass Jesus Christus selber Bezug nimmt, auf was hier geschehen ist. Und in Matthäus Kapitel 12, ab Vers 38, lesen wir die Worte Jesu. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Also Anlass genug, trotz allem Kritiken, dieses Buch als wahrhaftig und sehr wichtig auch für uns Christen zu bezeichnen. Denn wir haben vieles, vieles daraus zum Lernen. Und wenn ihr mir erlaubt, ich weiß, vielleicht wird es ein bisschen zu lang sein, wenn wir das ganze Buch jetzt vorlesen, aber die ersten 2 Kapitel würde ich gerne mit euch vorlesen, damit das, die Information ein bisschen aufgefrischt wird. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich diese Leute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihm heran und sagte zu ihm: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen: Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Wille dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm: Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, das das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm: Was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging.
Da riefen sie zum Herrn und sagten: Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der erste Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in heiligen Tempel, in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagereise weit. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch, von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Tut mir leid für heute, meine Predigt wird etwas länger sein als Jonas. Aber ich hoffe, es wird nicht sehr, sehr fad werden. Denn, wie schon angekündigt, haben wir eine Menge daraus zu lernen. Wir lernen aus Jonas Geschichte, dass Bosheit der Menschen immer zu Gottes Gericht führt. Bosheit der Menschen führt zu Gottes Gericht. Und als Beispiele aus dem Alten Testament hätte ich habe schon von Noah schon gesprochen, zum Beispiel die Sintflut in der Noahzeit. Da lesen wir im 1. Mose, im Kapitel 6, die Versen 5 bis 7. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und wie immer bei Gott gibt es Ausnahmen. Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Da gibt es Hoffnung für uns. Da können wir wirklich froh sein, dass Gott auch Ausnahmen macht. In solchen Situationen, wo die Ausmaß der Sünde so weit erreicht wird, dass er zum Vernichten beginnen muss. Ein zweites Beispiel ist die Sodom und Gomorra. Gott hatte einen guten Freund. Und das war der Abraham. Und Abraham war einer, der sehr, sehr gut handeln konnte. Jetzt nicht nur im irdischen Sinn, er hatte viele Schafen, viel Vieh, viele Leute, die ihm dienten, sondern er wollte auch mit Gott handeln, verhandeln. Und er sagt: Naja, Herr, wenn dort 50 Leute, gerechte Leute gibt, wirst du die vernichten, gemeinsam mit den anderen? Dann sagt Gott: Nein, wenn 50 sind, dann mache ich das nicht. Wisst ihr, Gott lässt sich umstimmen, haben wir ja gesehen hier. Und das geht so weiter, Abraham versucht bis 10, von 50 bis 10. Und Gott geht auf das ein und sagt: Wenn 10 Leute dort gibt, die Gerechtigkeit ausüben und Ehrfurcht vor mir haben, werde ich diese Stadt nicht vernichten. Wir wissen alle, wie das Ganze ausging. Sodom und Gomorra wurde ausgelöscht. Und die Gerechten konnten herausfliehen, weil Gott die Ausnahme macht. Ein anderes Beispiel wäre die Vernichtung von Pharaos Armee. Sie haben das Volk Israel verfolgt in das Rote Meer hinein. Und Gott hat sie bestraft, Gott hat sie vernichtet. Noch ein Beispiel hätte ich hier. Die Vernichtung der Amoritervölker, also der kananitischen Völker durch die Israeliten. Gott hat dem Abraham gesagt, dass sein Nachkommen 400 Jahre in einem Land sein werden als Sklaven. Das war notwendig, weil Gott hatte vor, ein Volk, zumindest die Amoriter, aber die Kananiter eigentlich insgesamt hatte er dann ihnen befohlen, er wollte sie austilgen aus der Fläche dieser Erde. Weil ihre Bosheit und der Ausmaß an Sünde so weit erreicht war, dass Gott das nicht mehr aushalten konnte. Und das wäre die Aufgabe der Israeliten gewesen. Es klingt hart, es ist aber so. Gott hat ihnen befohlen, sie auszutilgen. Großteils haben sie es gemacht und sie haben sich gedacht, sie werden auch Ausnahmen machen wie Gott. Und bis am heutigen Tag müssen sie wegen ihrer Ausnahme leiden, weil sie nicht hundertprozentig auf Gottes Wort gehört haben damals. Ja, und jetzt kommen wir dann gleich zum zweiten Punkt, wenn wir so vom Ungehorsam sprechen. Ungehorsam gegenüber Gottes Wort und seinen Auftrag führt zu großen Problemen und Unannehmlichkeiten. Für die betroffene Person in erster Linie, aber leider nicht nur. Jonah hat sich selbst in Gefahr gebracht und auch die Menschen, die aufs Schiff waren. Ich denke, das ist ganz schön herausgekommen aus dem Text. Es ging nicht nur um Jonah hier. Wenn, dann wäre vielleicht kein so großes Problem gewesen. Er hat aber auch andere mit hineingezogen in seinem Schlamassel da. Denken wir als Christen, wenn wir irgendwas gegen Gottes Wort machen und uns entscheiden, etwas Falsches zu machen, denken wir, dass das nicht nur uns betrifft, sondern womöglich auch die anderen, womöglich auch die ganze Gemeinde? Es war ein glücklicher Fall, dass diese Menschen auf diese Art und Weise erfahren haben, wer Gott ist. Ein glücklicher Fall. Was für ein Pech und was für ein Glück. Habt ihr diese chinesische Geschichte gehört? Ich lese euch mal das vor. Eine Geschichte aus China sagt Folgendes. Es war einmal ein alter Bauer, der seit vielen Jahren seine Felder bestellte. Eines Tages lief sein Pferd davon. Als seine Nachbarn davon hörten, kamen sie zu ihm besuchen. So ein Pech, sagten sie mitfühlend. Vielleicht, das weiß man nicht, sagte darauf der Bauer. Am nächsten Morgen kehrte das Pferd zurück und brachte zwei Wildpferde mit. So ein Glück, riefen jetzt die Nachbarn. Vielleicht, sagte der Bauer, das weiß man nicht. Am folgenden Tag wollte sein Sohn eines der ungezähmten Pferde reiten. Er wurde abgeworfen und brach sich das Bein. Wieder kamen die Nachbarn, um das Missgeschick zu bedauern. So ein Pech, sagten sie. Vielleicht, das weiß man nicht, antwortete der Bauer. Wieder einen Tag später kamen Gesandte des Herrn ins Dorf, um die jungen Männer zum Militärdienst zu holen und sie in den Krieg zu schicken. Als sie sahen, dass der Sohn ein Bein gebrochen hatte, nahmen sie ihn nicht mit. So ein Glück, riefen die Nachbarn. Vielleicht, sagte der Bauer, das weiß man nicht. Wisst ihr, Gott kann zwar auch aus unserem Ungehorsam und Dickschädel sein, etwas Gutes für die Menschen um uns herausbringen. Gott kann das machen. Das haben wir in Jonas Fall gesehen. Diese Männer haben sich zu Gott bekehrt. Aber was uns betrifft, haben wir mit Konsequenzen zu rechnen. Das muss uns bewusst sein. Ungehorsam gegenüber Gott führt immer zu Konsequenzen. Denn Gott lässt sich nicht spotten, lesen wir in seinem Wort. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Es kann schmerzhaft sein und der Weg zum Ziel verlängert sich nur. Habt ihr auf der Karte gesehen? Statt von Nazareth nach Ninive zu gehen, ca. 500 Kilometer, wollte Jona genau in die entgegengesetzte Richtung fahren. Und er stieg hinab zu Jaffa, heutige Jaffa am Meer. Und Gott lässt nicht nach. Jona hat sich selber den Weg verlängert dadurch. Also musste er wieder von Jaffa nach Ninive und dann wieder zum Ziel. Wir Christen machen es mal auch unsere unnötigen Kilometer, wenn wir nicht bereit sind, gleich auf Gott zuzuhören. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt, nämlich zum Mythos vom Fliehen können weg vom Angesicht des Herrn. Jona dürfte nicht ganz vertraut gewesen sein mit dem Psalm 139. Obwohl in Kapitel 2, haben wir ja gelesen, sein Gebet genauso wie ein Psalm klingt. David hat vor Jona gelebt. Und wie kann es sein, dass er den Psalm 139 nicht kann? Was sagt uns Psalm 139? Abvers 7. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Also, vor Menschen können wir fliehen, das wissen wir, aber vor Gott, seien wir gewiss, können wir nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Jona hat geglaubt, einen guten Versteck gefunden zu haben, ganz im weitesten Winkel oder Eck auf dieses Schiff. Festschlafen in stürmischen Zeiten. So nenne ich das. Festschlafen in stürmischen Zeiten. So stand geschrieben. Jona schlief fest. Nach dem Motto, mir wurscht. Nach mir der Sinnflut. Kennt ihr das nicht? Jeder hat das gehört. Ich habe das auch gehört hier in Österreich. Man fragt sich, wie konnte nur Jona so tief schlafen? Das stimmt was nicht. Ein Sprichwort sagt, das Dorf brennt und die Großmutter kämmt sich. Das will sagen, da gibt es ganz wichtige Sachen, Wichtiges eigentlich am Werk zu erledigen und man tut einfach das fast Unnötigste, sagen wir mal so. Ich will niemanden beleidigen. Ja. Kennen ist auch eine wichtige Sache, aber in diesem Zusammenhang. Dann. Wenn dringendes Handeln angesagt ist, tut man eigentlich nicht schlafen, oder? Tekla, Hans und Manfred, unser Trio, könnten ein Lied davon singen, vom großen Sturm auf der Baustelle in Pandorf im Jahre 2012. Hast du gehandelt? Hast du mitgeholfen oder hast du geschlafen? Keiner braucht laut antworten. Ich werde das auch nicht tun. Die Jünger Jesu haben auch in einer Begebenheit geschlafen, obwohl Jesus selbst sie darum gebeten hatte, wach zu bleiben und zu beten. Wisst ihr, wann das war? Im Garten Gethsemane, ja. Es war die Zeit des Kampfes im Gebet. Das war gerade dran. Die Zeiten sind stürmisch gewesen für Jesus. Und er bittet seinen Jünger, wach zu bleiben und mitzubeten. Und was machen sie? Sie schlafen. Festschlafen in stürmischen Zeiten ist nicht gut, gar nicht gut. Es geht nicht nur um dich, es geht um die ganze Gemeinde. Mir wurscht, nach mir der Sintflut, ist sicher kein Spruch für die Christen. Der nächste Punkt ist ehrliches Gebet. Aufrichtigkeit und Buße führt zu Gehorsamkeit. Jona hat eine Gnadenzeit von 3 Tage und 3 Nächte bekommen, um sein Leben und seine Einstellung Gott gegenüber in Ordnung zu bringen. Gott hat eine Gnadenzeit bekommen und jeder von uns bekommt eine Gnadenzeit, sein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Es fällt dir schwer, Gott zu sagen, dass du ungehorsam bist? Wohin willst du weglaufen? Denn das Ziel bestimmt Gott. Das Ziel bestimmt Gott immer. Und wenn du weißt, dass du dich nicht vor Gott verstecken kannst, warum nicht gleich zu ihm kommen und ihm sagen, was Sache ist? Warum nicht gleich? Wenn Gott etwas Bestimmtes mit uns vorhat, wird er Umstände in unserem Leben zulassen, die uns dazu bringen werden, seine Wille zu erkennen und es zu akzeptieren. Das lernen wir heute aus Jonas Geschichte. Das war nicht leicht, es war schmerzhaft, aber Jonas sagt, ich habe es erkannt. Ja. Vers 12. Das sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Ich habe erkannt. Gott führt es dazu, dass wir das erkennen und auch akzeptieren, egal ob es uns passt oder nicht. Eine Sache gefällt mir in seinem Gebet ganz besonders. Er erkennt Gott, er tut Buße, aber zum Schluss sagt er einen Satz, das uns betrifft und uns das ganze Leben begleiten sollte. Er sagt Folgendes: Bei dem Herrn ist Rettung. Egal wie und was, vergiss nicht. Bei dem Herrn ist Rettung. Gott ist konsequent. Und so sollten auch wir sein. In entgegengesetzte Richtung zu gehen und Zickzackkurs zu verfolgen, führt nur zu Verzögerung und Schwierigkeiten. Gott hätte ganz sicher auch einen anderen Propheten senden können. Bin mir sicher. Er hätte sagen können, okay, Jona, willst du nicht? Dann tschüss, ich nehme den nächsten. Hätte Gott das machen können? Was glaubt ihr? Sicher hätte er das machen können. Aber ich denke, es hätte kein anderer diesen Auftrag besser erfüllen können als Jona. Deswegen gab es für Jona denselben Auftrag zum zweiten Mal. Gott lässt nicht nach. Gott ist konsequent. Und wenn du tief hineinschaust, wirst du entdecken, dass das so ist. Der nächste Punkt, wo wir vielleicht lernen sollten, ist die erwähnte kurze Predigt. Kurze Predigt mit großer Wirkung. Es war eine kurze Predigt und wir haben den Text nicht mehr weitergelesen. Da haben diese bösen Menschen den Jona geglaubt. Kaum zu glauben. Gott sagt ihnen nur, es wird noch 40 Tage dauern und eure Stadt wird vernichtet werden. Und sie kriegen einen Schreck. Ich glaube, die Art und Weise, wie Jona ihnen das gesagt hat, hat verursacht, dass die Furcht bis ins kleinen Knochen hineinging. Sie haben Buße getan und Gott in seine Liebe und Barmherzigkeit hat sich umstimmen lassen. Wenn Gott jemanden ins Visier genommen hat, wie diese Ninivener, der benötigt keine Predigten ohne Amen. Wisst ihr, was ich da meine? Ich muss schauen, dass nicht meine zu lang wird. Kurz und bündig. Wir verkündigen, Gott ist derjenige, der ein Sünder zum Umkehr bewegt. Das müsste uns bewusst sein. Keine lange Predigten, nicht viel reden. Lass Gott das weiterarbeiten. Sag, was Sache ist und Gott macht das Weitere. In der Kürze liegt die Würze, sagt ein Sprichwort, nicht? Eine kurze und prägnante Formulierung ist besser verständlich als eine lange und weitschweifige. Und es gibt auch einen Punkt, das ist der letzte Punkt, das ich heute für euch habe. Es gibt eine gute Nachricht. Wir gehen nach Hause mit einer guten Nachricht. Und diese gute Nachricht ist für alle. Und ganz besonders für alle, die ihren Sünden noch nicht vor Gott bekannt haben. Ich möchte euch heute ganz kurz und bündig sagen, Gott liebt euch. Und er macht auch für euch eine Ausnahme. Ihr müsst aber selber Ja dazu sagen. Und so wie es Jona erkannt hat, dass er vor Gott schuldig ist, genauso einfach solltest du hingehen vor Gott, nur wenn du ein Sünder bist. und ihm sagen, dass du ein Sünder bist und dass du seine Errettung bedarfst. Und das macht er, weil er ist treu und gerecht. Ich werde nicht sehr viel darüber mehr reden. Gott hat dich damit konfrontiert. Und Gott hat eine von 650 Kilometer nach Westen geschickt, damit dir das heute sagt. Ich bin genauso ein Ausländer wie Jonah. Gott bietet dir die Chance an, sein Kind zu werden. Diese Welt wird vergehen. Und wenn Gott die Bosheit der Menschen in der Zeit von Noah bestraft hat und in der Zeit von Sodom und Gomorra und so weiter, finden wir in der Schrift, dass auch am Ende der Zeiten das machen wird. Gott wird alles vernichten. Es dauert ein bisschen noch, bis die Schwelle erreicht wird. Aber ich denke, jeder von uns kann vom Jahr zu Jahr sehen, in welche Richtung wir uns bewegen. Die Bosheit der Menschen nimmt zu. Die Sünde nimmt zu. Und die Liebe nimmt ab. Und das ist ein klares Zeichen, dass es nicht mehr lange dauern kann. Und wenn du errettet werden möchtest, dann sage ich dir, was Jona gesagt hat. Bei Gott ist Errettung. Nutze die Chance. Amen. Amen.